Deutschlandfunk.
Es ist einer der größten Gerichtsprozesse der deutschen Nachkriegsgeschichte. Vor dem Magdeburger Landtag wird der Mann angeklagt, der letztes Jahr im Dezember ein Auto in den Weihnachtsmarkt gelenkt hat.
Ein Fahrzeug ist trotz Absicherungen über den Weihnachtsmarkt gefahren und hat mehrere Besucher überfahren.
Wie Sie wissen, haben wir inzwischen 5 Menschenleben zu beklagen und über 200 Verletzte, davon viele schwerst verletzt. Und das ist eine Dimension, die sich keiner von uns überhaupt vorstellen konnte.
Wir haben den Täter gefasst. Es ist ein aus Saudi-Arabien stammender, hier in Sachsen-Anhalt arbeitender Arzt.
Philipp Peplau ist an diesem Abend auch auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs mit Kollegen. Er sieht den SUV und wie Menschen durch die Luft geschleudert werden und wird zum Ersthelfer.
Ich weiß noch, dass ich den Weihnachtsmarkt-Budenbesitzern zugeschrien habe, die sollen einfach ihre Verbandskästen rauswerfen, damit wir dann halt Material haben, mit dem wir jetzt erstmal arbeiten können. Und dann kann man keine 50 Zentimeter, dann hieß es schon, können Sie mal hier helfen.
Philipp ist damals Rettungssanitäter beim Roten Kreuz. Er weiß also, was er tut. Aber auch ihn bewegt bis heute, was er erlebt hat. Der Prozessstart macht was mit ihm.
Man hat natürlich lange drauf gewartet und hat halt geschaut, okay, wann geht's jetzt endlich los? Ich persönlich habe so viele offene Fragen, aber ich merke auch einfach, also ich habe die Nacht nicht gut geschlafen, ich habe die ganze Zeit Bauchschmerzen, ich verfolge nebenbei parallel die ganze Zeit ja den Live-Ticker vom Prozess.
Gemischte Gefühle, so fasst er es zusammen. Wie geht es den Überlebenden, Helfern und Angehörigen der Opfer? Und was wissen wir mittlerweile über den Täter und seine Absichten? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Ein Thema mit den Hintergründen und einer persönlichen Perspektive. Das gibt's bei Unboxing News. Es ist Montag, der 10. November 2025. Und wir gehen heute zurück zum 20. Dezember 2024 auf den Alten Markt in Magdeburg.
Hi, ich bin Philipp, ich bin 24 Jahre alt und mache aktuell meine Ausbildung zum Notfallsanitäter, bin jetzt im 3. Lehrjahr.
Philipp und seine KollegInnen vom Rettungsdienst sind privat auf dem Weihnachtsmarkt verabredet. Auf Glühwein oder Punsch und um etwas zu essen.
Wir haben uns um 18 Uhr getroffen und dann wollten meine Kollegen unbedingt zu diesem Helsinki-Brotstand gehen. Der war quasi am Ende dieser Hartstraße. Ich stand erstmal noch so ein Stück abwärts und dann habe ich aber irgendwann gedacht, okay, ich habe jetzt doch so einen Hunger und die Schlange wurde immer länger. Und dann bin ich halt ja in diese Gasse hineingetreten und dann habe ich schon diese Scheinwerfer und so die Menschen auf mich zukommen sehen, also nicht wie normal, sondern eher halt eben so fliegend und dass die Leute so rechts und links umgeklappt sind. Und in diesem Moment habe ich das, glaube ich, gar nicht so realisiert. Also ich habe halt gesehen, dass dieses Auto, also diese Scheinwerfer haben so durch diese Beine durchgeblitzt und dieses Auto ist halt mit so einer Wucht auf mich zu. Ich bin dann quasi so nach hinten. Ich weiß bis heute nicht, ob ich gestolpert oder gezogen wurde, so nach hinten, also quasi aus dieser Gasse raus. Und dann ist das Auto auch schon an mir vorbeigefahren. Und mein erster Instinkt war tatsächlich einfach, dass ich diesem Auto hinterhergerannt bin. Also ich wollte unbedingt dieses Kennzeichen wissen. Das war für mich so wichtig, weil ich irgendwo ja instinktiv direkt gespürt habe, das war ein Anschlag, das war gewollt.
Mhm. Was hast du danach gemacht?
Also ich bin dem Auto noch hinterhergerannt und neben mir ist ein Polizist gerannt. Also ich hatte mir das Kennzeichen gemerkt, das habe ich den Polizisten zugeschrien und habe versucht, den Notruf zu wählen. Das weiß ich auch noch, da war es 19.04 Uhr, habe ich zweimal versucht, vergeblich den Notruf zu wählen, weil alle Leitungen waren schon belegt.
Mhm.
Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt war halt einfach eine Totenstille. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Und zumindest habe ich das so wahrgenommen. Also ich habe alles ausgeblendet. Dann ging mein erster Blick erstmal zu meinen Kollegen, ob sie noch dort standen, wo ich sie quasi zuletzt gesehen habe. Dann habe ich dort nur zwei meiner Kollegen gesehen, bin dorthin gegangen und meine eine Kollegin hat auch versucht, den Notruf zu wählen und hat die ganze Zeit gesagt, das kann doch nicht passiert sein, das ist nicht wirklich passiert, das ist nicht wahr. Und hat halt auch gar nicht auf mich reagiert, also sie hat mich gar nicht so wahrgenommen. Und ja, dann war ich quasi schon in dieser Masse und dann ging dieses Geschrei los und dann habe ich direkt angefangen, irgendwo Leute zu behandeln. Also ich erinnere mich noch daran, die erste Patientin, die ich hatte, das war eine ältere Dame. die dort war und die hatte halt extrem starke Schmerzen. Da hat dann einer gerufen, wir brauchen hier Hilfe. Und dann bin ich dort hingegangen. Die hatte so Schmerzen in den Armen und die eine Hand war total aufgeschürft, mit Schnittwunden und Schürfwunden übersehen. Und die andere Hand, also ich hatte dann gesagt, ich würde gerne mal die andere Hand untersuchen, weil sie die so festgehalten hat die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, wir müssen aber ihre Jacke ausziehen, um sie zu untersuchen. Dann meint sie, okay, es wäre kein Problem. Und dann hat meine Kollegin quasi die Hand übernehmen wollen, um sie zu halten. Und dann ist quasi die Hand selber so in den Ärmel reingefallen. Also wir vermuten, dass es eine Amputationsverletzung war. Dann haben wir das halt versucht mit dem, was wir hatten. Also es war ja noch nichts da. Es gab ja noch keinen Rettungsdienst, der da war, zu versorgen. Ich weiß noch, dass ich dann den Weihnachtsmarktbudenbesitzern zugeschrien habe, die sollen einfach ihre Verbandskästen rauswerfen, damit wir dann halt Material haben, mit dem wir jetzt erstmal arbeiten können. Und genau, das ging dann quasi auch in einer Tour so durch. Also dann habe ich meinen Kollegen die Dame behandelt, dann sind die erstmal bei ihr geblieben. Ich wollte weiterschauen, mir so einen Überblick verschaffen und dann kann man keine 50 Zentimeter, dann hieß es schon, können Sie mal hier helfen. Und das ging dann quasi immer so weiter, bis ich dann halt irgendwann zu einer Dame kam, der es augenscheinlich wirklich sehr schlecht ging, die noch mit mir dann anfangs gesprochen hat und dann aber leider im Verlauf des Abends trotz aller Bemühungen und Reanimationsmaßnahmen dann da vor Ort verstorben ist.
Wie hast du das, was du da erlebt hast, in den Tagen und Wochen danach verarbeiten können?
Also in den Tagen danach, ich glaube gar nicht. Also man hat es nicht realisiert und ich realisiere das heute teilweise noch nicht. Also man hat es dann halt gemerkt, okay, Magdeburg war halt so eine Trauerstadt. Es war halt alles traurig. Viele Leute haben nachgefragt, es haben ja viele Leute mitbekommen, dass ich dort vor Ort war. Ich habe halt versucht, mich davon erstmal so ein Stück weit zu distanzieren. Habe geschaut, dass ich mich in Arbeit stürze. Habe versucht, ja, alles zu machen, dass es mir gut geht. Habe mich dann so ein bisschen in den Sport gestürzt. Habe dann versucht, jeden Tag einmal um den See zu laufen. Also ich bin jetzt immer noch in Therapie. Wir sind jetzt quasi gerade bei der Aufarbeitung von dem, was da passiert ist. Nach 11 Monaten ist sehr schwierig, das irgendwo, ja, Verarbeitung zu nennen. Also ich glaube, es ist einfach, man versucht damit zu leben. Es ist schwierig.
Hättest du dir mehr Unterstützung gewünscht?
Auf jeden Fall. Also man muss halt sagen, anfangs war, ich will nicht sagen, viel Unterstützung da. Also anfangs gab es halt massiv an Hilfsangeboten. Ne? Man wusste teilweise gar nicht, an wen man sich noch wenden kann. Also ich persönlich weiß es nur, weil ich halt auch dort im Rettungsdienstbereich arbeitete, dass es halt von der Kassenärztlichen Vereinigung gab's was. Also die Uniklinik Magdeburg hat ja so eine Traumaambulanz eröffnet. Es gab so Telefonseelsorge, ja, Hotlines, wo man sich melden konnte. Aber die haben halt alle nicht miteinander gesprochen, hatte man das Gefühl, so jetzt als Außenstehender. Das heißt, man hat sich quasi überall hingewendet. Und überall musste man seine neue, also diese Geschichte immer und immer wieder durchleben und immer wieder erzählen. Es war tatsächlich immer wieder retraumatisierend. Das fand ich sehr schwierig.
Bist du noch mit anderen, die an dem Tag auf dem Weihnachtsmarkt waren, in Kontakt? Wie geht's denen?
Ja, also ich bin ja so ein bisschen dieses Sprachrohr für die Ersthelfer geworden. Aber eben halt auch dadurch, dass ich ja doch viel Medienpräsenz jetzt hatte, auch bekannter geworden und man hat sich an mich gewendet. Es geht halt vielen ähnlich, ne? Viele haben offene Fragen, teilweise mit der Bürokratie zu kämpfen. Also ich persönlich habe jede Woche Therapie und ich fahre jede Woche 50 Kilometer zur Therapie hin und 50 Kilometer zurück. Das heißt 100 Kilometer. Und das sind 45 Minuten Sitzung. Und wenn ich gut durchkomme, fahre ich eine Stunde. Wenn ich schlecht durchkomme und im Stau sitze, fahre ich 1,5 Stunden. Das heißt, ich opfere 4 Stunden in der Woche, nur damit ich zur Therapie gehen kann, damit es mir hoffentlich wieder gut geht. Das sind dann auch wieder so bürokratische Sachen, weil eben zum Beispiel die Unfallkasse sagt, ah ja, das ist aber ein Therapeut, mit dem arbeiten wir zusammen. Der nächste, mit dem wir in ihrer Umgebung zusammenarbeiten. Also ich kann mich zum Beispiel in keine Bahn mehr setzen, weil ich eben halt diese Menschenmassen meide. Das ist halt alles mit Aufwand und Stress und viel Frustration verbunden.
Das heißt, der Grund, warum du so weit fährst, ist diese Zusammenarbeit, ne, mit dem bestimmten,
genau,
Therapeuten. Okay.
Richtig.
Du hast ja irgendwann gesagt, ich muss hier weg, weg aus Magdeburg. Wie ist es denn dazu genau gekommen?
Also ich habe halt eben gemerkt, dass mich diese ganze Situation super belastet. Ich wohnte halt nicht weit weg von dem Anschlagsort, von dem alten Markt. Das heißt, ich konnte in die Bahn einsteigen und war innerhalb von 10 Minuten an diesem alten Magen. Und da musste ich tatsächlich auch sehr häufig hin. Das heißt, ich musste zwangsläufig immer wieder in die Nähe dieses Platzes und immer wieder daran vorbei. Dann aber eben halt auch, ich bin halt relativ zeitnah nach dem Anschlag ja auch in den Medien bekannt geworden, hatten halt eben auch andere Ersthelfer, andere Verletzte, andere teilweise Betroffene oder auch Betroffene von Todesopfern den Kontakt zu mir gesucht und hatten viele Fragen, die ich halt aber eben auch nicht beantworten kann oder konnte. Und auch das war nochmal so ein ganz, ganz schwieriger Faktor. Also ich bin halt immer für die Menschen da und ich war halt auch 24/7 für die Menschen da. Also Betroffene, Opfer, Ersthelfer, die konnten mich einfach 24/7 anrufen. Ich habe denen meine Telefonnummer gegeben. Ich habe gesagt, wir können uns jetzt treffen. Und das war halt aber auch alles für meinen Verarbeitungsprozess so schwierig. Das heißt, ich habe mir quasi nochmal eben ja das Leid der anderen so mit auf meine Schultern gesetzt. Ich erinnere mich an Situationen, da haben mich ja andere Betroffene angerufen und haben gesagt, weißt du denn noch, was ihre letzten Worte waren? Oder weißt du noch, was dann und dann war? Oder wo er und sie dann lag? Oder was dann und dann passiert ist? Und da hat man sich ja immer wieder in diese Situation, in dieses Szenario hineinversetzt. Mhm. Und das war für mich einfach viel zu viel.
Philipp merkt, ich muss hier weg. Er bewirbt sich und kann seine Ausbildung zum Notfallsanitäter in Hessen weitermachen. Er hat seine Heimatstadt also erstmal verlassen und schaut sich aus der Ferne an, was dort heute passiert. Ein Prozess mit sehr hohen Sicherheitsvorkehrungen. Für uns heute im Gerichtssaal am Landgericht Magdeburg ist...
Mein Name ist Niklas Ottersbach, ich bin der Landeskorrespondent vom Deutschlandradio in Sachsen-Anhalt. Ich habe schon die Berichterstattung über diesen Anschlag kurz vor Weihnachten gemacht, das ganze Wochenende über, und habe den einen oder anderen Betroffenen auch begleitet im Laufe der letzten Monate. Und jetzt beginnt eben dieser Strafprozess, der ein Mammutprozess wird.
Als Niklas und ich sprechen, ist es 12:30, also heute Mittag. Niklas kommt gerade aus dem neuen Gerichtssaal, der extra für dieses Verfahren aufgebaut wurde. Wie müssen wir uns den vorstellen?
Also das ist eine riesige graue Halle, sieht von außen ein bisschen aus wie eine Reithalle oder eine Scheune. Also ein sehr großer Bau, ungefähr so ein Fußballfeld groß. Und hier ist Platz für insgesamt 700 Leute. Der Gerichtssaal umfasst 2000 Quadratmeter. Also wenn man als Nebenkläger die Mimik des Angeklagten deuten will, dann braucht man eigentlich ein Fernglas. Anders geht das gar nicht. Der Angeklagte sitzt in einem Glascontainer. Das ist eine gerichtliche Anordnung. Und die Presse und die Zuschauer sitzen hinter einer Glasscheibe und es wird alles über Mikrofone übertragen. Das ist ein Setting, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich habe ja den Prozess um den Halle-Anschlag vor 5 Jahren auch schon miterlebt. Das waren damals 50 Nebenkläger hier in Magdeburg, beziehungsweise in diesem Interimsbau reden wir von 180 Nebenklägern und es könnten sogar noch mehr werden, weil die können sich auch im Laufe des Verfahrens anmelden. Und jetzt gerade wurde die Anklage verlesen und das fast 2 Stunden lang, weil von diesen 6 Toten und 309 Verletzten wirklich jeder Fall einzeln aufgezählt wurde. Und die Stimmung in diesem Saal ist einfach sehr bedrückend. Also das hat mich persönlich auch sehr mitgenommen.
Ja, wie hast du das heute erlebt?
Naja, also die Anklage, Mord, versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung bis hin zur Gefährdung des Straßenverkehrs. Und das Motiv Rache, persönliche Frustration von Taleb A. Und dann die einzelnen Fälle. Das war wirklich schwer zu ertragen. Also Knochenbrüche, Kreuzbandrisse, Leberrisse. Ein Kind, das von diesem 2-Tonnen-SUV erfasst wurde, Hirnblutung hatte, wochenlang auf der Intensivstation lag. Ein Mann, der vom SUV mitgeschleift wurde. Knochenbrüche, Hüftknochenbrüche, alles mögliche, Kreuzbandverletzungen. Das sind so grausame Verletzungen. Und dieser Mann, Taleb A., ist in Schlangenlinien über den Weihnachtsmarkt gefahren, um möglichst viele Menschen zu verletzen. Entweder hat er sie direkt erfasst oder die Menschen sind einfach übereinander gestürzt. Und was mir auch nochmal klar wurde bei der Anklageverlesung, auf diesem Weihnachtsmarkt kurz vor Heiligabend, also am Freitag vor Weihnachten, da waren einfach ganz viele Eltern mit ihren Kindern da, Großeltern mit ihren Kindern, und die haben teilweise leichte Verletzungen, aber auch schwere Verletzungen. Und wenn ich in die Reihen der Nebenkläger gucke, dann sehe ich fassungslose, versteinerte Gesichter.
Genau, lass uns mal auf die Reaktionen der Menschen im Saal gucken. Wir haben jetzt auch schon gelesen, der Angeklagte hat sich da ja heute wirklich merkwürdig aufgeführt.
Genau, also Taleb A., ein sehr kleiner Mann, hat einen Rauschebart, also hat sich auch in dieser Haftzeit anscheinend verändert, ein schwarz-grauer Rauschebart. Er war die meiste Zeit stoisch. Ich konnte das von meinem Sitzplatz aus nicht komplett überblicken, aber der Mann hat wirklich die Bühne gesucht. Der hat einen Laptop dabei und hat das ins Publikum gezeigt. Da standen zwei Wörter drauf, September 2026. Ein bisschen wirr, also September 2026, da ist ja Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Was er damit sagen will, ist schwer zu verstehen, weiß man nicht genau. Dann hat er irgendwelche Hashtag-Botschaften da auch mit reingebracht. Und in der Nebenklage sehe ich da bei den Opfern Kopfschütteln, teilweise auch Tränen. Also das ist schwer zu ertragen für die Opfer des Anschlags, dass dieser Angeklagte hier so die Bühne sucht.
Du hast eben schon kurz das Motiv angesprochen. Die Frage, ob der Mann ein Einzeltäter mit einem persönlichen Motiv war oder ob politische Motive da auch eine Rolle gespielt haben, die hängt ja immer wieder über diesem Fall. Wie ist denn da jetzt der Stand?
Naja, also die Bundesanwaltschaft hat sich zweimal über diesen Fall gebeugt und hat gesagt, nee, das ist keine politische Tat, also kein Terrorismus, sondern die Tat eines verirrten Einzeltäters. Es gibt durchaus auch Fachleute, die das anders sehen, die sagen, dieser Mann hat explizit politische Botschaften gesendet, war ja sehr auf Social Media, auf Twitter beziehungsweise X aktiv und hat im Prinzip dort Thesen vertreten, die auch in der rechtsextremen Szene sehr verbreitet sind, nämlich dass die Regierung eine heimliche Islamisierung Deutschlands vorantreibe. Also Taleb A. ist ein Ex-Muslim, der sich eine Fehde geliefert hat mit der säkularen Flüchtlingshilfe in Köln. Das ging lange Zeit hin und her. Und Taleb A. ist ein Mensch, das hat sich auch im Untersuchungsausschuss gezeigt, der hier in Magdeburg parallel läuft oder schon seit einem Dreivierteljahr, der, wenn er seinen Willen nicht bekommt oder wenn er das Gefühl hat, die Behörden machen nicht so, wie er das möchte, dann wird er wütend, dann droht er, dann wird er gewalttätig. Und deswegen sagt hier die Generalstaatsanwaltschaft, er hat aus Rache gehandelt, aus persönlicher Frustration. Und das werden wir jetzt mal sehen im Laufe des Prozesses. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er sich einlässt.
Ja, okay. Einlässt heißt ja in dem Falle, dass er aussagt, meinst du, ne?
Genau.
Auch die Frage, ob die Tat hätte verhindert werden können, die kommt ja immer wieder auf. Er war den Behörden ja bekannt, hatte zweimal eine sogenannte Gefährderansprache bekommen. Du hast gerade schon gesagt, da läuft ein Untersuchungsausschuss auch im Landtag von Sachsen-Anhalt. Wie wichtig ist das denn für die Menschen in Magdeburg, dass auch diese Frage geklärt wird?
Ja, die ist auch wichtig. Vor allem, was viele befremdet, ist, dass es so eine Art Verantwortungsdiffusion gibt. Also, dass die unterschiedlichen Behörden, dass die Stadt, die Weihnachtsmarkt GmbH, die Polizei, dass da jeweils der eine auf den anderen zeigt und niemand so richtig Verantwortung übernehmen will. Also es ist auch noch niemand zurückgetreten, weder auf städtischer Seite noch die Innenministerin zum Beispiel. Das ist etwas, was viele befremdet. Also es ist so, das wissen wir jetzt inzwischen nach einem Dreivierteljahr U-Ausschuss, dass dieser Weihnachtsmarkt einfach unzureichend gesichert wurde. Zwischen den Betonpollern, diesen Legosteinen, diesen Hüfthohen gab es einfach zum Teil sehr große Lücken. Und das hat im Vorfeld auch niemand kontrolliert. Auch die Bereitschaftspolizei war dort teilweise nur in halber Stärke, in halber Zugstärke vorhanden und der Zugführer war gar nicht vor Ort. Also viele haben die Sache laufen lassen, sowohl in der Stadt als auch in der Polizei. Und bislang ist es so, ich habe das auch im U-Ausschuss teilweise selber erlebt, dass die Leute sagen, ja, dafür war ich nicht zuständig. Oder bei jener Sache, ja, nee, da hätte aber die Polizei für aufkommen müssen. Und die Polizei hat gesagt, ja, nee, das ist eine Sache von der Stadt. Also das war ein Verantwortungs-Ping-Pong, so habe ich das wahrgenommen. Und das ist natürlich etwas, was den Betroffenen zusätzlich nochmal Schmerz zufügt und was viele Leute einfach nicht verstehen können.
Heißt, da könnte es auch nochmal einen Prozess vor einem Gericht geben?
Naja, es gibt ja jetzt den Untersuchungsausschuss und da werden ja schon die politischen Verantwortlichkeiten herausgeschält. Aber das ist gerade ganz schwer, weil teilweise ist auch die Gesetzeslage nicht ganz klar. Also das Land wird jetzt zum Beispiel auch nochmal nachschärfen und nochmal genauer definieren per Gesetz, wer denn eigentlich verantwortlich ist für die Sicherheit bei Großveranstaltungen. Also da gibt es auch auf Landesseite Versäumnisse.
Lass uns auf die Menschen schauen. Wie hat der Anschlag Magdeburg verändert?
Ja, das war ein Schock. Also ein riesiger Schock und für viele war auch in den Wochen danach so bei so Autogeräuschen, wenn jemand mit quietschenden Reifen an der Ampel angefahren ist, da sind viele zusammengezuckt. Ich habe so den Eindruck, dass das in den letzten Monaten gerade so Richtung Sommer hin besser geworden ist, dass auch so die Traumabewältigung, der eine oder andere ist da rausgekommen aus dem Tal, sind auch viele in psychologischer Betreuung. Allein die Uniklinik Magdeburg hat 600 Menschen psychologisch betreut, aber jetzt ist der Herbst da, die Weihnachtsmarktsaison beginnt wieder, das heißt, der Weihnachtsmarkt eröffnet, jetzt kommt dieser Prozess, alles wird nochmal aufgewühlt. Also ich habe so den Eindruck, bei vielen gehen jetzt nochmal die Schotten zu und sagen, nee, ich möchte jetzt hier nicht mehr drüber reden, das ist alles zu schmerzhaft. Also es ist gerade eine schwere Phase für viele Betroffene und insgesamt für die Stadt.
Du hast gerade gesagt, es ist bald wieder Weihnachtsmarkt. Bereitet sich die Stadt denn jetzt anders darauf vor als in den vergangenen Jahren? Also hat man da was draus gelernt aus diesen Sicherheitslücken?
Ja, ja, das würde ich schon sagen. Also es gibt eine ganz andere Aufmerksamkeit dafür. Die Stadt hat ganz viele Poller auch neu organisiert. Da waren auch keine Kosten und Mühen zu groß. Der politische Druck ist ja auch sehr groß. Es gibt immer noch Unstimmigkeiten, ob das jetzt State of the Art ist, ob man da nicht noch mehr machen könnte. Aber ich würde schon sagen, dass dieser Weihnachtsmarkt ganz anders geschützt wird als vorher.
Lass uns ganz am Ende nochmal auf die nächsten Prozesstage schauen. Was erwartet uns jetzt?
Naja, wir haben insgesamt 410 Zeugen, 5 Sachverständige, einen Mammutprozess, um die 50 Prozesstage, wenn das mal reicht. Also wenn es gut läuft und schnell läuft, dann reden wir von einem Urteil Ende März. Aber es kann auch gut ein Jahr dauern. Also Taleb A. wird befragt, es werden von der Autovermietungsfirma, von der er den BMW-SUV hat, die werden befragt. Die ganzen Betroffenen, die Opfer, also das wird schon wirklich ein Mammutprozess werden.
Ein Mammutprozess, von dem sich Betroffene wie Philipp erwarten, dass er Antworten gibt. Philipp, welche Fragen sind für dich denn geblieben nach dem 20. Dezember?
Zum Beispiel dieses Warum. Also warum ist er über diesen Weihnachtsmarkt gefahren? Warum genau in diesem Moment? Warum genau dieser Tag? Warum genau diese Uhrzeit? Gab es auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht jemanden, den er ja tendenziell mehr treffen wollte? Wie lange hat er das Ganze geplant? Was hat er gefühlt in dem Moment, als er über diesen Weihnachtsmarkt gefahren ist? Und was war sein Ziel? Wollte er noch ein zweites Mal drüber fahren?
Wie schaust du jetzt heute auf den Prozess?
Ja, wie gesagt, auch mit gemischten Gefühlen. Ich weiß es nicht. Das ist eine ganz, 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 ganz schwierige Frage, weil für mich gibt es keine gerechte Strafe. Ich habe mich jetzt kurz vor unserem Telefonat, habe ich mich mit einer anderen Ersthelferin unterhalten. Also wir haben auch kurz vorher telefoniert und sie sagte auch, selbst der Tod wäre keine gerechte Strafe.
Wie schaust du denn dann jetzt in die Zukunft? Also wenn jetzt der Prozess läuft, du bist jetzt nicht mehr vor Ort?
Ja, also ich schaue auf jeden Fall hoffentlich optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe, dass ich quasi nächstes Jahr im Sommer meine Ausbildung hier erfolgreich beenden werde. Und also ich werde übernommen. Und ich würde auch sehr gern hier bleiben. Zum Thema Prozess schaue ich hoffentlich optimistisch in die Zukunft. Ich hoffe einfach, dass diese Fragen, die ich noch habe, geklärt werden können. Ich habe aber natürlich auch so ein bisschen Angst, was mich auf diesem oder bei diesem Prozess noch so erwartet. Dass da zum Beispiel noch irgendwas kommen wird, was mich nochmal so richtig zurückschlägt. Wie zum Beispiel jetzt dieses, also er hatte heute früh beim Auftakt seinen Laptop da in die Kamera gehalten, wo, glaube ich, Magdeburg Gate drauf stand.
Ja.
September 2026. Und da, also mein erster Gedanke war einfach, ich wollte meine Mama anrufen und sagen, könnt ihr bitte einfach auch nach Hessen ziehen? Könnt ihr einfach weg aus Magdeburg ziehen? Weil es macht mir einfach Angst.
Das war Unboxing News für heute. Ich bin Ilka Knigge. Die Redaktion dieser Folge hatten Jan Dahlmann, Till Opitz, Justus Wolters und Theresa Niem. Produziert haben sie Norman Wollmacher und Rico Klassen. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.